Handmade, das Musikmagazin.
Und damit herzlich willkommen zu Handmade, dem Musikmagazin aus Thüringen. Mein Name ist Micha und ja, wir haben heute eine wunderschöne Sendung für euch vorbereitet mit ja, sogar einem ehemaligen Mitglied von Handmade. Aber bevor wir dazu kommen, bin ich heute nicht nur alleine an der Moderation, sondern neben mir ist Emily. Hallo.
Hallo, ich grüße alle HörerInnen, die uns aus Thüringen zuschalten. Handmade, das Musikmagazin, ist ein Magazin für Thüringer Musik. Damit meinen wir nicht nur Bands, DJs, Solokünstlerinnen, sondern auch Festivals und Veranstaltungsreihen. Und so eine Veranstaltungsreihe feiert diesen Monat seinen 5. Geburtstag. Wir sprechen von der Eumacher Klassik in Weimar und die stellen wir diese Sendung vor. Zu Gast ist der es auch ins Leben gerufen hat und bis heute veranstaltet, Ben. Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, bin ich jetzt an?
Du bist jetzt an.
Du bist jetzt an, du bist für uns alle zu hören.
Juhu, hallo.
Ja, hi. Ben, ehemaliges Handmade-Mitglied, auch Handmade-Mitbegründer. Du bist vor 2 Jahren, glaube ich, bei Handmade ausgestiegen.
Letztes Jahr.
Nach dem 10-jährigen, Ende 2024.
Genau. Meine letzte Sendung war im Januar 24. Das war, glaube ich, der 3. oder 4. Januar, glaube ich.
25, genau. Und du hattest aber davor schon so um 2021 die Eumacher Klassik gegründet. Was ist das denn eigentlich? Was ist die Idee dahinter?
Das war 22 tatsächlich. Und also es ist jetzt das 5. Mal, also wenn wir 22 mitzählen. Und das ganze Ding ist aus Corona entstanden, weil ich früher ganz viel diesen Rockabilly und Rock'n'Roll gemacht habe und irgendwie über fast 10 Jahre supportet habe und versucht habe, da irgendwie mich aufzureiben. Und parallel dazu hatte ich ja immer diese Liebe für Punkrock und Skinhead-Musik und das ist dann über Handmade auch nochmal krasser geworden, als ich gemerkt habe, wie viel lokalen, geilen Kram es da eigentlich gibt, was für eine coole Szene das eigentlich ist. Und ich habe dann gemerkt, na gut, es macht niemand Oi in Weimar. Und auch in Erfurt war das relativ Mangelware, zumindest die Art Mucke, die ich hören wollte. Und da habe ich während Corona einfach gesagt, ich mache das jetzt. Und dann kam 22 und ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, das erste Jahr, da wurden diese Ausgehsperren eine Woche vor der Veranstaltung aufgehoben.
Knappe Sache, gerade so Glück gehabt.
Das war brutal, ja. Mhm.
Das heißt, es war auch so ein erstes Aufatmen, endlich kommen Leute mal wieder zusammen, können eine Live-Veranstaltung besuchen. Ja. Hast du das noch so in Erinnerung, wie sich das angefühlt hat für dich, für das Publikum?
Das war weird. Also es gab schon wieder Live-Veranstaltungen, aber das war so mit diesem hier, wir sitzen alle 1,5 Meter auseinander und ich weiß noch, ich habe freiwillig entschieden, ich teste noch, also am Eingang. Und ich weiß, dass manche Leute davon schon wieder abgeturnt waren, angepisst waren.
Du meinst damit Covid-Tests? Ja, durch diese Nasenstäbchen?
Genau, oder hier, ich glaube, Mundnehmer, Nasenstäbchen, wie auch immer. Mhm. Und da hatten wir quasi 2 Kassen. Du musstest reinkommen, unten erstmal einen Covid-Test machen und wenn der negativ war, durftest du hochgehen, ein Ticket kaufen. Das war höllischer Aufwand. Aber ich weiß noch, dass das ziemlich witzig war. Also es war surreal. Ich weiß aber auch, ich mache jetzt Veranstaltungen, seitdem ich 14 bin. Also immer mal wieder, so jetzt die letzten Jahre wirklich sehr, sehr regelmäßig. Und ich war das erste Mal in meinem Leben, weil ich gar nicht mehr wusste, wie das ging durch Corona. Ich war so besoffen, dass die Band vor mir, die bei mir zu Hause geschlafen hat, bei mir zu Hause war. Und ich habe von hinten immer gerufen, wo sie hin mussten. Liebe Grüße auch an die Spartanics, dass die noch mit mir reden, ist ein Wunder. Also das war mir ausnahmsweise sogar mal echt fast peinlich.
Und wie würdest du für jemanden, der da ja mit dem Begriff noch nie was gehört hat, wie würdest du das kurz beschreiben? Also wie würdest du jemandem sagen, hey, das macht die Oi-Musik aus?
Oi ist mehr oder weniger, wenn man es einfach formulieren will, Working Class Punkrock. Aus der Skinhead-Bewegung rausgekommen. So, es gab dann in den 80ern so eine Vermischung aus Skinhead, traditionellem Skinhead, also Reggae, Soul und der Punk-Bewegung. Und so ist mehr oder weniger der Oi dann entstanden. Und was den vor allem englischen Oi, wo es herkommt, ausgemacht hat, ist so ein bisschen so Mittempo, also nicht so aggressiv und so super schnell wie Punkrock, aber halt klare Melodien, relativ helle Gitarren und da eingängige Songs einfach drauf, so eigentlich Hymnenformat. Und dieses ganze Ding hat sich dann auch vor allem in den 90ern, in Deutschland vor allem in eine recht rohe Entwicklung oder in eine rohe Richtung entwickelt. Und was auch einer der Gründe ist, warum halt Skinhead-Oi-Musik bis heute auch immer noch mit Rechtsoffenheit verschrien ist, weil es halt eben auch Leute gab, die gesagt haben, ja, das ist jetzt unpolitisch. So, wollten halt gern die Aggressivität vom Punkrock haben, aber wollten nicht die Politik vom Original Skinhead haben und dann wurde dann so ein unpolitisch Mischmasch draus, was meiner Meinung nach in den 90ern vielleicht auch einfacher war durchzuziehen, als das heute ist, weil du damals auch einfach nicht so viel recherchieren konntest, nicht so einfach. Du hattest halt nicht Google in deiner Hosentasche. Und genau, und ich habe aber schon immer gesagt, also wenn ich irgendwelche Punk-Sachen mache, oder für mich ist es halt immer Oi Punk, so, der Fokus liegt ganz klar auf Punk und auf Politik. Also für mich gibt es keine unpolitische Musik. Und für mich sind Leute, die das behaupten, auch eher, die suchen eine Ausrede, um sich mit Faschos rumzutümmeln. Und das mag niemand, hoffe ich.
Denke ich auch.
Diese Woche bei Handmade, 5 Jahre Oimacher Klassik. Das Jubiläumskonzert gibt es am 21. März im Kasseturm Weimar. Wir werden heute in der Sendung immer wieder drüber sprechen. Ben, du hast mal ganz kurz angerissen, was eigentlich hinter Oi steckt. Das steckt nämlich auch im Namen der Veranstaltungsreihe drin. Haben wir denn hier so ein Paradebeispiel in der Playlist drin, wo du sagst, das trifft es, so klingt Oimacher Klassik, so klingt die Veranstaltungsreihe ganz typisch.
Typische Band für die Oimacher Klassik.
So einen richtigen, wie so ein Lexikon-Eintrag.
Da ich gerade von dem alten 80er Oi aus England gesprochen habe, dann müssten wir jetzt eigentlich Fatal Blow hören. Das ist Sharp as a Razor. Und Fatal Blow ist eine witzige Geschichte, das ist eigentlich als Parallelprojekt zu The Oppressed entstanden. Anfang oder, oh Gott, Jahreszahlen. Ich glaube Anfang der 80er. Mitte der 80er vielleicht, das war so die erste wirklich antifaschistische Skinhead-Band, die das eben auch thematisiert haben. Und der Paul, der bei The Oppressed dabei war, hat dann irgendwann Fatal Blow als Seitenprojekt angefangen. Und das Ding ist ein Selbstläufer geworden. Und die klingen immer noch relativ klassisch. Und das wäre so ein Highlight dieses Jahr.
Mhm, über die reden wir gleich nochmal. Hier kommt von Fatal Blow Sharp as a Razor.
We start together, black and white. A sharp
Handmade, das Musikmagazin für die Thüringer Musikszene. Diese Woche zu Gast ist Ben, der Veranstalter der Veranstaltungsreihe Eumacher Klassik, eine Punk- und Eupunk-Veranstaltung in Weimar. Die gibt es seit 5 Jahren und am 21. März findet das Jubiläumskonzert statt. Unter anderem mit Fatal Blow, die haben wir gerade gehört, mit dem Track Sharp as a Razor. Ben, du hast gerade schon gesagt, das waren so Pioniere des Eus aus Großbritannien und die spielen dann nächste Woche in Weimar. Wie hast du die denn dazu bekommen, für das Konzert in, ja, nach Thüringen zu kommen, in die Kulturstadt?
Tatsächlich war das Booking für dieses Jahr relativ ätzend, weil ich ursprünglich, also dieser ganze Booking-Prozess geht halt ein Jahr im Voraus. Also es ist, man kann davon ausgehen, nächsten Sonntag, wenn alles aufgeräumt ist, frage ich die Band für nächstes Jahr an, die ersten. Und ich hatte den Spot für dieses Jahr einer befreundeten Band aus Berlin, einer sehr, 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 sehr großen bekannten Band, freigehalten. Die haben, die Sackgesichter haben mich aber leider etwas lange hingehalten und haben dann abgesagt. Das war im September. Und dann war ich verzweifelt und habe versucht, irgendwie über Connections da was hinzukriegen, dass doch irgendwer einspringen kann. Und irgendwie hatte niemand Zeit. Und dann war ich irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, okay, also vielleicht sage ich das Ding dann doch ab oder so, weiß ich nicht. Und dann hatte ich in einem Instagram-Post mal Musik von The Roadblocks gehört, die zweite Band, die nächste Woche spielt. Und fand die Mucke super geil. Und bin dann so, ja, ein bisschen reingestiegen und habe gesehen, die spielen mit Fatal Blow zusammen. Geiles Line-Up, würde ich gerne hin ins IOZ nach Wermelskirchen. Und Da hatte ich mit dem Veranstalter, mit dem Patrick, habe ich dann einfach angerufen, verzweifelt. So, ich sage, hier, wie sieht das aus? Wie hast du die denn finanziert? Die sind doch bestimmt teuer. Dann meinte er, ach Quatsch, die sind befreundet mit den Roadblocks, die kommen für bezahlbares Geld. Dann habe ich halt die Roadblocks angeschrieben. Ich sage, hier, könnt ihr mir mal einen Kontakt geben? Können wir da mal was drehen? Und dann hat es alles geklappt und alle waren begeistert. Und jetzt kommen die 60 Jahre alten Männer nach Weimar für einen Abend. Trinken, spielen und fliegen dann wieder zurück. Und es wird sehr lustig. Und The Roadblocks, das ist halt super krass. Die kommen selber aus Ludwigsburg, die bringen die ganze PA mit. Also alles, was Fatal Blow an Instrumenten brauchen und so, das bringt alles The Roadblocks mit. Das ist halt super krass. Das ist halt diese Punkrock-Subkultur, wie ich es liebe. Das ist ganz viel DIY, das ist ganz viel Support und ganz viel wir machen das schon irgendwie. Und das ist halt so ein Mindset, was ich extrem cool finde. Genau. Das so als, und so bin ich dann im Endeffekt dran gekommen. Und dann erinnere ich mich an eine sehr lustige Fahrt mit Markus von Brechreiz. Handmade-Hörer, die werden den kennen.
Das ist eine Thüringer Band auch.
Aus Jena, genau. Mhm. Die beste, na, nicht die beste. Nee, eine Jenaer Punkrock-Band. Ich kann sie nicht die besten nennen. Und mit Markus bin ich halt im Auto gefahren und habe ihm halt erzählt, oh, das Booking ist gerade so scheiße. Und das war so eine Autofahrt von, ich weiß noch nicht, wie es ist, zu eine halbe Stunde, ich sag's ab, zu, oh, jetzt kommt eine Band aus England. Ich glaube, ich mach's doch.
Ganz schönes Gefühlsachterbahn ja, bei dir.
So funktioniert Booking. Mhm. Und ich glaube, da können alle, die irgendwie schon mal ein Konzert veranstaltet haben, echt Lieder von singen. Das ist Wahnsinn.
Machst du das deswegen nur einmal im Jahr, die Eumacher Klassik? Also weil das ja sehr zeitaufwendig ist und eventuell, ja, man muss ja zusehen, dass man jemanden rankriegt und kostet ja alles vielleicht auch Nerven.
Nerven kostet es ohne Ende. Also Booking ist ein cooles Hobby, aber es ist das nervigste Hobby, das man sich aussuchen kann, weil man hat halt mit Musikerinnen zu tun. Und Musikerinnen sind nicht die zuverlässigsten manchmal. Aber tatsächlich mache ich mittlerweile sehr, sehr viel. Also vor allem seitdem ich auch bei Handmade auch ausgestiegen bin. Und ich habe allein letztes Jahr, glaube ich, 6 Konzerte veranstaltet oder mitgeholfen. Ich mache aber nur eines, was wirklich den Label kriegt, das ist die Eumacher Klassik. Alles andere mache ich unter dem Deckmantel Eumacher Klassik präsentiert. Und da habe ich zum Beispiel letztes Jahr mit Trebor, mit meinem guten Freund Trebor von Greenheart Booking, haben wir im Tico in Erfurt The Ravagers gemacht aus Amerika und The Runnings aus Leipzig zusammen, was gute Freunde geworden sind. Dann haben wir das Scheiß Hitze Open Air gemacht mit The Drowns aus Amerika, was fantastisch, idiotisch, bekloppt gut war. Dann mache ich im November zum Beispiel auch gern so eine Show nur für Hutkasse. Einfach um mal auch von diesem ganzen Geldkram ein bisschen wegzukommen und mal eine Veranstaltung zu machen, wo du nicht Angst haben musst, dass du drauf zahlst, weil das auch unangenehm ist. Genau, und ich versuche ich so, mich halt im Hintergrund bei vielen Sachen einzubringen. Also ich supporte irgendwie auch so 6-7 Veranstaltungen im Jahr. Ich habe auch für dieses Jahr noch so 1-2 Sachen, wo ich mit anderen Leuten was zusammen mache. Ich mag es aber tatsächlich nicht, im Vordergrund zu stehen. Also ich will das eigentlich gar nicht so wirklich. So, ich finde das cool, ein Logo zu haben. Ich finde das cool, irgendwie der Szene, die mich irgendwie aufgefangen hat, immer wenn es mir scheiße ging, was zurückzugeben. Aber ich will nicht die Eumacher Klassik sein, sondern das ist ein eigenes Ding und ich will einfach nur der sein, der im Hintergrund einfach Bock drauf hat, Bands zu booken.
Und die Eumacher Klassik, das ist ja wahrscheinlich eine Anspielung auf Weimarer Klassik,
gehe ich davon aus. Du bist so gebildet.
für eine Erfurter, dass man da was über Weimar weiß. Bist du da selber drauf gekommen?
Oder auch die anderen Städte, die zuhören.
Oder die anderen Städte. Bist du selber drauf gekommen oder wie war die Geschichte dahinter?
Gegenfrage. So beschissen, wie der Wortwitz ist, würdest du denken, ich bin selber drauf gekommen?
Ja.
Ja. Ja. 100%.
Definitiv. Ja, definitiv.
Tatsächlich ist dieses ganze Oi-Ding, das ist halt auch so ein bisschen, dieses Stumpfe schwingt halt immer mit. So, es gibt ein schönes Zitat von der Band, du bist erst oi, wenn du jedes EU verhunzt und immer OI draus machst. Das war halt irgendwie so, ja, wie nennst du eine Oi-Veranstaltung in Weimar? War halt offensichtlich und war dumm. Deswegen ist auch das Logo, das hat auch übrigens Trebor von Greenheart Booking entworfen. Das sind übrigens Goethe und Schiller als toter Punk und toter Skinhead.
Aber passt das auch nicht gerade, weil Oi und Punk sind ja eigentlich immer ein bisschen provozierend der Gesellschaft gegenüber. Das ist passt ja wie die Faust aufs Auge.
Ich weiß auch, dass ich, glaube ich, damals auch einfach gedacht habe, so, naja, vielleicht habe ich irgendwann mal Glück und irgendjemand ist so dumm und googelt Weimarer Klassik und vertippt sich oder so und dann werde ich reich oder so.
Andere Frage, so mal abseits vom Namen. Wir haben es schon angesprochen, du warst schon Handmade-Host für 10 Jahre. Du warst DJ, das haben wir noch gar nicht so ausgeführt. Du hast auch Punk und Oi als DJ aufgelegt, auch Rockabilly. Und du kannst auch gerne noch Genres ergänzen, wenn du möchtest. Aber warum hast du dich dann nach diesen beiden Standbeinen dann ehrenamtlich auch dem Booking zugewandt? Was hat dich daran gereizt?
Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich habe mit 14 mal Vicky Vomit auf unser Dorf geholt. Auf das, ich hoffe, es hört niemand zu, die töten mich. Ins Bienenstock-Drecknest. Nach Bienenstock sind 300 Seelen Kackdorf. Ich hatte eine sehr coole Kindheit, wirklich. Ich habe mit 14 irgendwie einfach gesagt, oh cool, Vicky Vomit, so das, ein Musiker, das kann ja nicht viel kosten. Mein Vater war auch so, ja klar, das können wir machen. Ja klar, wenn dein 50 Jahre alter Vater sagt, ja klar, das können wir machen. Rat mal, wer die Arbeit hat. Da habe ich angefangen und habe einfach Vicky Vomit eine E-Mail geschrieben. So, und so war Booking damals. Du schreibst jemand völlig Unbekannten eine E-Mail, sagst du mir, ich bin 14 Jahre alt, ich würde dich gerne aufs Dorf einladen.
Klingt seriös.
Ja, völlig. Das war auch damals so witzig, weil meinem Vater musste alle Verträge unterschreiben, weil ich hätte das ja nie nicht ums Verrecken gedurft. Und so habe ich mit 14 mein erstes Konzert veranstaltet und dann, das ist einfach hängen geblieben. Und ich habe das nie aus den Augen verloren, das war irgendwie dann immer drin. Ich habe das während des Studiums auch gemacht, in Jena habe ich irgendwie 2-3 Rock'n'Roll-Partys veranstaltet. Da war halt das Problem die Kohle. Und dann war ich nur voll berufstätig, relativ kündigungssicher und habe dann gesagt, ja jetzt, wenn ich jetzt wirklich mal ein Konzert habe, wo ich vielleicht mal einen Huni drauflegen muss, tut es zwar weh, aber es tut anders weh, als wenn du dann als Student 3 Wochen lang nur Mortadella und Toastbrot frisst.
Ja, und bevor wir weitermachen, würde ich sagen, wir hören noch mal rein in ein Lied, was du mitgebracht hast. Hast du noch einen Vorschlag oder Emily, genau?
Ja, ja, du hast gerade schon über die Roadblocks gesprochen, weil die auch mit Fatal Blow so verbandelt sind. Welches Lied von der Band, die am 21. März im Kasseturm spielt, würdest du dir denn wünschen?
Simple Melodies.
Dann kommt hier Simple Melodies von Roadblocks.
My first punk rock show, left the cards and stranded all day long. Hang out with the local crew, the same old records all night through. 33 RPM, on and on and on. Met some folks who felt the same. The band without a name. It's all about having a good time. Played our first show without a crowd. Out of tune but fast and loud. That's the way how it all began. Simple melodies, three chord symphonies. The voice of a generation. Sweet white poetry, mentality and attitude. Records from myself, play the soundtrack of my life. Go play it loud. Simple melodies, three chord symphonies. The voice of a generation. Sweet white poetry, mentality and attitude. Read, love, love, root. That music made me who I am. The voice of a generation. Street wise poetry, mentality and attitude. Mean, rough, loud, rude. That music made me who I am. Simple melodies, three chord symphonies. The voice of a generation. Street wise poetry, mentality and attitude. Mean, rough, loud, rude. That music made me who I am. That music made me who I am.
Ja, und das waren die Roadblocks mit Simple Melodies von dem Album Trouble Times. Und ihr seid heute hier bei Handmade, dem Musikmagazin für Thüringen mit Micha, Emily und unserem Gast Ben von der Olmerer Klassik.
Ganz genau. Die Olmerer Klassik, die Veranstaltungsreihe im Kasseturm Weimar, wird 5 Jahre alt. Es gibt am 21. März ein Jubiläumskonzert. Aber bevor wir auf das gucken, weiter auf das gucken, will ich mit Ben nochmal zurückgucken auf die so skurrilsten, witzigsten, coolsten Momente der letzten 5 Jahre, die du bei diesen Veranstaltungen gesammelt hast. Fällt dir da was ein?
Das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich das nach Corona-Konzert, da haben Johnny Volga, die Aerosniffs und die Spartanics gespielt. Und A, war witzig, dass ich meinen 30. damals als Punkrock-Konzert gefeiert habe. Und da haben Johnny Volker und die Aerosmiths gespielt. Das heißt, es war quasi dasselbe Konzert, weil man nur mit ein paar Jahren Abstand. Und mein Freund Mark von Johnny Volker ist auf der Bühne einfach auf die Fresse gefallen und hat sich gefühlt den Arsch gebrochen. Und der Kerl, ich habe noch nie erlebt, dass der Kerl irgendwie nicht großes Maul hat. Dafür liebe ich den auch. Also wirklich, das ist ein ganz wundervoller Mensch. Aber da saß er das erste Mal im Backstage und hat gemeint, das hat ihm richtig wehgetan. Er ist einfach auf der Bühne ausgerutscht, wie so ein Erpel auf dem Arsch gefallen. Das war wundervoll. Ja, dann gab es eine schöne im zweiten Jahr, da haben Melmacs, Harbor Rebels und Brechreiz gespielt. Das war auch das erste Jahr, wo sich das finanziell so gelohnt hat, dass man es weitermachen konnte. Da hat die liebe Bimi von den Melmacs hat Mokka, jetzt hätte ich fast Wodka gesagt, Mokka Weimarer Art gefunden. Wisst ihr, was Mokka ist?
Nee, klär uns auf. Also Kaffee ja, aber Weimarer Art ist wahrscheinlich Kaffee, mit Schuss, oder?
Nee, Kaffeelikör. Mokka ist Kaffeelikör. Schmeckt wie, keine Ahnung, alter Tankstellen-Suffi unterm Arm. Würde ich mal vorsichtig formulieren. Und lustig war, wir sind an dem Abend, wir räumen meistens nachts noch auf und dann haben wir so, was für ein Assi hat hier Mokka genommen, in Pappbecher geschüttet und Gurke reingesteckt, so Salatgurke, so Sticks. Und ich sitze am nächsten Morgen mit den Bands beim Frühstück so bei mir zu Hause und bin so, ich habe gestern einen Cocktail erfunden, Mokka Weimarer Art. Du warst also die Sau, die Gurken in den Mokka gesteckt hat.
Also die Weimarer Art war einfach die Gurke da drin.
Ja, warum auch immer sie das gemacht hat, ich weiß es nicht.
Das ist eine wilde Kombi auf jeden Fall.
Widerlich. Zum Kotzen eklig.
Wird das nächste Woche auch angeboten an der Bar?
Vielleicht am Einlass. Vielleicht ohne Gurke, weil das mit Gurke ist wirklich ungenießbar eklig. Also wir haben das getestet. Genau.
Jeder fünfte Gast zum fünften Jubiläum muss eine Gurke mit Mokka-Likör trinken.
Wow. Ja, geil.
Das ist nur eine Inspiration. Ja. Egal, wir waren bei so coolen skurrilen Momenten, die so aus den letzten 5 Jahren der Veranstaltungsreihe in Erinnerung geblieben sind.
Das war das zweite Jahr. Dann im dritten Jahr waren, glaube ich, die Red Bricks. Ja, da waren die Red Bricks da aus Hamburg. Das war Red Bricks Longest Line. Ja, stimmt. Longest Line hier aus Erfurt. Haben die, und Bambi Shoots Back, die auch schon beide bei Handmade waren.
Mhm, korrekt.
Und das war sehr witzig, weil es gab ein bisschen an dem Abend immer mal wieder so, ey, bringt bitte nicht so viele Leute Backstage. Und am Ende war der Kühlschrank leer. Und da waren halt die zwei Punkbands und die Skinhead-Band. Und natürlich war die Skinhead-Band so, ja, wir trinken nur Bier, wir haben hier nichts mitgenommen. Und naja, dann habe ich halt so, naja, wahrscheinlich, wären am Ende die Leipziger gewesen sein, die haben einen langen Heimweg, ist okay, die haben sich den restlichen Schnaps aus dem Backstage und das Bier mitgenommen. Ich habe erst ein halbes Jahr später von Longest Line erfahren, dass die Arschlöcher für den unglaublich langen Heimweg von 20 Minuten den kompletten verdammten Kühlschrank leer geräumt haben. Die haben sogar, ich habe immer so einen Getränkespender Gin Tonic, den haben die leer gezutscht, die Idioten. Das war sehr witzig.
Ja. Was halt umsonst ist, so ungefähr.
Ja, ja, scheiß Punks.
Man zahlt immer nur drauf.
Ja, immer. Und es gab auch, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, es gab ein Jahr, da war ich so zufrieden, dass das, wie das lief, da habe ich dann am Ende so die letzten 20 Hanseln, die bei der Aftershow-Party noch überlebt hatten, mit dem Backstage genommen, bin mit diesem Getränkespender rumgerannt und habe geschrien, ich fütter euch wie eine Vogelmama und habe Leuten das quasi Gin Tonic direkt in den Mund geträufelt. Und in dem Moment kam der Chef vom Kassenturm rein, ich guckte ihn an, so, Es ist genau das, wonach es aussieht.
Hast du da eine spezielle Empfehlung wegen Gin Tonic? Wenn du sagst, du hast da immer...
Ja, nicht zu doll.
Nicht zu doll.
Ich habe das Gin Tonic trinken erst in England gelernt bei Freunden. Und das ist tatsächlich, es ist dort wirklich so ein netter Nachmittagscocktail eigentlich. Also es ist weit weg von diesen Kürmse mischen, wo das schon so... Kennst du das, wenn das so neblig blau ist? Mhm. Gar nicht. Also meistens so 2 Cl Gin und dann den Rest mit Tonic auffüllen auf so ein normales, weiß ich nicht, 0,3er Glas oder so. Super Mischung. Macht nicht zu besoffen, aber schmeckt super.
Und haust du da noch was anderes mit rein oder ist es dann?
Ich bin großer Fan von Zitrone tatsächlich. Ah, okay. Oder Grapefruit ist auch ganz geil.
Und was für einen Gin würdest du da empfehlen, wenn wir einmal bei dem Thema sind?
Ich weiß nicht, ob wir im freien Radio sowas empfehlen dürfen.
Ja, das Zeug kriegst du sowieso nicht, was ich jetzt empfehle.
Na dann hau raus.
Sipsmith aus London. Ah, okay. Ist meiner Meinung nach der beste Gin der Welt. Alles andere, oder halt hier von hier Erna um die Ecke, hier der, wo sie immer den Plastikkanister hat mit den drehroten Kreuzen hier drauf. Der geht auch. Macht ein bisschen blind, aber ansonsten.
Das klingt auf jeden Fall. Naja, wir lassen mal das Thema, glaube ich.
Okay, Rubrik Handmade-Getränke-Empfehlung erstmal geschlossen bis zur nächsten Sendung.
Neue Sondersendung, Handmade empfiehlt. Drei Stunden Suff-Werbung.
Genau, wir waren gerade bei Longest Line, die sich den Bandkühlschrank leer gemacht haben in Weimar, um gut wieder nach Erfurt zu kommen, bei dem dritten Jahr Eumacher Klassik. Möchtest du noch was ergänzen?
Was ist
Wo hattest denn du als Veranstalter das Gefühl, dass es so richtig wertgeschätzt wird oder wo dir so richtig das Herz aufgegangen ist und du dir gedacht hast, geil, genau dafür mache ich das. Genau dafür blätter ich auch gern mal einen Huni aus eigener Tasche drauf. Hauptsache, es war ein cooler Abend oder ein cooler Moment.
Das denke ich mir eigentlich fast immer. Also es ist selten, dass ich mal eine Veranstaltung habe, die mir nicht gefällt, weil, sind wir mal ehrlich, ich book völlig egoistisch. Also ich gucke, worauf habe ich Bock und dann mache ich das. Ich weiß, dass ein Moment war, der mir wirklich wichtig war. Es gibt in Weimar jemanden, der auch bei Return of the Big Guns spielt, Steffen Mahler. Er ist auch mit den Punkräubern groß geworden und das ist so diese Generation alte Punks. Und die kamen zu mir, vor allem Steffen, und meinte damals so, sie sind froh, dass ich es mache. Und sie kommen immer gerne und sie supporten das bis zum Ende. Und das ist so ein Moment, wo du da stehst so, oh krass, ihr habt das aufgebaut. Ich mach's jetzt. Eigentlich, sind wir mal ehrlich, Punkrock heute zu veranstalten, ist im Endeffekt sich ins gemachte Nest zu setzen, je nachdem, wie zerflattert das Nest ist, wie stabil eine Szene war. In Weimar halt relativ luxuriös durch die Gerber, so wie es in Erfurt auch durch Vorreiter, die in den 90ern, in den wirklich schwierigen Jahren, auch Anfang der 2000er das gemacht haben. Und das war mir viel wert. Und der absolut krankeste Moment, das sind eigentlich zwei Momente in einem. Letztes Jahr scheiß Hitze Open Air, The Drowns, als Trebor und ich da nach vorne geholt wurden. Und ich hasse das im Mittelpunkt zu stehen. Also das glaubt mir kein Mensch, wirklich nicht, aber es ist mir super unangenehm. Und dann einfach er gesagt hat, so, ihr zwei müsst euch jetzt mal hier Applaus abholen, weil ohne Leute wie euch würde es das alles nicht geben und so. Ich habe angefangen mit Heulen wieder. Ich bin seitdem ich Papa geworden bin, super nah am Wasser gebaut, furchtbar. Und dann waren wir in Jena bei The Drowns und Rev und Andy drücken mir und Trevor so, die haben so Aufnäher für Leute, die sie halt kennen und die sie als Freunde bezeichnen. Und fragen so, ey, habt ihr die Aufnäher? Ich so, hey, was für Aufnäher? Naja, die Crew from the Bottom. Na, nee. Und dann drücken die uns die in die Hand und gucken uns völlig ernst und sagen, so, you're family now. Und also, ich krieg jetzt noch Gänsehaut darüber. Also das ist halt der Mist, wo du dann wirklich sagst, so, ja, dafür ist, das ist dann wert, der Stress und das der Scheiß.
Sie ein Abzeichen.
Ja, schon. Na? Schon. Ja. Auf jeden Fall.
Und du hast ja gerade von so, ja, von den alten Punks gesprochen, hast du für uns was mitgebracht, dass wir da auch mal reinhören können.
Von alten Punks nicht, aber von neuen Punks.
Dann nehmen wir sowas, das ist ja auch.
Ich würde jetzt einfach Marktlücke Terrorzelle gern spielen, weil das nächste Woche die dritte Band ist, das sind die Lokalhelden quasi und fantastische Band, die ich das erste Mal gesehen habe als Vorband von ein Prowlers aus Kanada und der ganze Abend endete damit, dass der Sänger von Marktlücke, Jonathan, hat dem Sänger von Prowlers Mikrofon geklaut bei einem Song über St. Pauli und hat das Ding auf FCC, also Jena, umgedichtet und der komplette Roseninnenhof brüllte und die Kanadier standen da mal ein kleines bisschen überfordert, aber super, super angetan davon. Und deswegen würde ich gern nachts am Bahnhof hören.
Mit einem Kissen und einem Schlafsack auf der Terrasse vor einem Bahnhofsbäcker. Alter! Wasserbahnhof!
zwei, drei, vier!
Steigst du steif wie Motherfall aus dem Zug aus, merkst es die falsche Haltestelle, drehst dich um, Zug weg, fuck!
Marktlücke Terrorzelle war das, eine Punkband aus Jena, zuerst mit dem Song Nachts am Bahnhof und gerade eben zuletzt war noch der Song Glashaus. Hier bei Handmade, das Musikmagazin für die Thüringer Musikszene. Und Marktlücke Terrorzelle spielen übrigens auch beim Konzert Eumacher Klassik am 21. März im Kasseturm Weimar. Und das wird das Jubiläumskonzert sein der Veranstaltungsreihe zum 5. Jubiläum. Zu Gast ist diese Woche, da sprechen wir nämlich die ganze Sendung lang drüber, Ben, der Organisator.
Ja, Ben. Und ich muss mal sagen, ich bin sehr stolz auf uns drei heute. Das letzte Mal hat man nicht so lange durchgehalten. Da müsste man zwischendurch, oder ich zumindest, müsste mal raus und kräftig abfallen.
Erinnerst du dich daran?
Ja, freilich.
Das war das Veranstaltungstipp-Ding. Bitte sprich die Sache nicht an. Ich habe keine Infos dazu. Und welche Infos hast du dazu? Das war stark.
Ich hab da noch ganz süße Bilder von, auf meinem Laptop rumliegen von dem Tag.
Ja, das war damals noch im alten Studio. Aber ja, war eine schöne Sendung auf jeden Fall. Aber kommen wir zu der Sendung
heute.
Ja, von heute zurück. Wir hatten es ja am Anfang schon, dass ja die Eus-Szene an sich, ja, du sagst selber, sehr politisch ist. Nochmal zum Anfängen zurück. Also Eu ist aus Punk entstanden, der ist zu kommerziell geworden, kann man sagen, ne? Und die Arbeiterklasse brauchte wieder Mucke, ja, die roher und provozierender war, wenn man so will. Ich hatte mal so ein bisschen zur Geschichte gelesen. Am Anfang hieß es auch so, dass sie sehr unpolitisch war und dann aber teilweise erst mal ins Rechte ist oder so angesehen wurde, weil es da wohl Vorfälle in England gab mit asiatischen
Ja, das war dieses Pakistani-Bashing oder wie das hieß, glaube ich.
Ich glaube, das wird auch in dem Film Bombers Dumber mal so ein bisschen angeschnitten, wenn man so will. Gell?
Sehr unangenehmer Film.
Sehr unangenehm, aber ja, ist halt so. Hm. Wie würdest du denn die Eu-Szene in Deutschland so beschreiben? Also was macht, es ist ja hier eigentlich Eu, heißt ja in Deutschland
ohne Intelligenz.
Ohne Intelligenz und eher links, ne?
Weiß ich nicht. Also meine Bubble, ja, auf jeden Fall. Also der Eu, den ich höre, ist zu, keine Ahnung, ob, wahrscheinlich, man kennt nicht alle, man kann nicht allen in den Kopf gucken. Ich würde mal vorsichtig sagen 99%. Mhm. Zu 99% clean und zu 99% weltoffen und links. Und ich habe das Gefühl, dass diese Politisierung in der Skinhead-Szene wieder vermehrt stattfindet. Also das ist ähnlich wie schlechte Zeiten gute Punk-Alben machen. So ist das in der Skinhead-Szene, wird es dann wieder politischer. Aber es gibt auch mittlerweile viele Bands, die sind politisch links und weltoffen und auch ganz klar gegen Faschos, aber wollen und müssen sich das auch gar nicht mehr auf die Fahnen schreiben. Mhm. Also für mich sind so das Aushängeschild der Szene sind so Gewohnheitstrinker. Du wirst von denen nie erleben, dass sie wie Leukämie eine Antifa-Fahne oder Goodnight Bad Pride-Fahne schwenken. Mhm. Aber jeder, der die kennt und der die Songs versteht und zuhört, weiß, welche Meinung die haben. Und ich sehe es aber auch als problematisch, weil dieser ganze Skinhead-Look wieder in Mode kommt. Mhm. Und das im sehr schlechten Sinne. Also wenn du, ich selber und auch so vor allem auch die Jena-Szene und auch hier in Erfurt die Leute, wenn du mit Bomberjacke und Springerstiefeln oder Martens rumrennst, das ist, war eine Zeit lang, konntest du dir sicher sein, jemand, der noch so rumrennt, glatze Bomberjacke und Martens, das ist ein Skinhead und kein Fascho. Mhm. Und mittlerweile habe ich selber letztes Jahr erlebt, bei Leukämie, stehen hinter mir drei junge Typen, alle schwarze Klamotten, Stiefel, Bomberjacke, Glatze. Und ich sehe es nur so im Augenwinkel, drehe mich rum, quatsch die voll und auf einmal sehe ich die im schwarzen Sonnen auf dem Pullover. Mhm. Also dieser 90er Bonehead-Look, der kommt halt leider Gottes wieder zurück. Und das macht mir Angst. Ja, full stop, glaube ich. Das macht mir Angst. Gleichzeitig wird es aber halt auch so sein, hoffe ich, dass die Jugend dann wieder dahin kommt, dass sie sich auch klarer wieder positionieren. Weil ich denke, als wir jung waren, brauchtest du auch die optische Abgrenzung von Faschos oder du wolltest auch zeigen, dass Faschos eben nicht, also nicht nur Faschos tragen Stiefel. Das war so als Mettler damals meine Intention so. Und ich glaube oder hoffe, dass das vielleicht sogar wiederkommt. Aber Eu prinzipiell im Osten ist nicht immer einfach, weil es halt im Osten Bands gibt, auch hier aus Erfurt, die leider so lange in der Grauzone gefischt haben und sich da völlig wohlgefühlt haben. Mhm. Es gibt hier in Erfurt ja auch einen relativ bekannten Club, der regelmäßig Grauzone-Veranstaltungen bookt. Das ist schwierig. Das ist und deswegen ballere ich zum Beispiel meine Poster auch voll mit halt Sharp, was wir vorhin schon hatten, Skinheads Against Racial Prejudice, kein Raum für Sexismus und so ein Kram oder Love Music, Hate Racism, weil ich einfach, ich als Veranstalter sehe mich in der Verantwortung, Arschlöcher von vornherein rauszuhalten.
Ja, was vielleicht viele auch nicht wissen, die Skinhead-Szene an sich kommt ja auch aus England, ne? Und ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie Faschos sich kleiden. Also
richtig.
Ich verstehe immer nicht. Also gut, Rechte können eigentlich immer nur kopieren und sich irgendwas aufsetzen und dann den Schwung, der gerade im Trend ist, vielleicht mitnehmen und abfischen. Ne? Das ist ja eigentlich überall so, wie es ist. Ja, ihre Strategie. Wie würdest du sagen, oder was würdest du dir wünschen von der Szene selber? Wo soll das, wie kann die Szene selber da vielleicht beitragen, dass da, ja, dass es
so bleiben, also, naja, so bleiben, wie sie ist, ist auch wieder so ein bisschen rückwärts gewandt, aber die Szene, die Skinhead-Szene ist schon immer relativ klein gewesen im Vergleich zu sowas Mainstreamigen wie Punk. Mhm. Punk ist halt mittlerweile super niedrigschwellig, da kommt jeder rein. Also jeder Studierende kann sich erstmal Punk nennen, wenn er politisch, er oder sie politisch interessiert ist. Das finde ich zum gewissen Grad auch okay. Aber dadurch verliert Punk als Subkultur auch an Identität. Skinhead hat immer noch relativ klare Regeln. Und du bist, was habe ich vorhin gelesen für einen schönen Spruch? Es gibt keine gewöhnlichen Skinheads. Die gibt es nicht. Also entweder bist du es oder du bist es halt nicht. Und dieses Commitment ist, glaube ich, das, was die Szene ausmacht. Und gerade die korrekten Skinheads, die linken Skinheads, Sharps oder auch die Root Boys halt aus Jamaika, das ist halt so eine Sache, solange die Leute, die politisch nicht korrekten wegbeißen, so wie man das mit jungen Leuten macht in Szenen, solange das mit Nazis noch viel mehr passiert, ist das in Ordnung. Problematisch ist es, wenn halt auch Labels Grauzone-Bands immer noch booken, supporten, oder wenn halt einfach ein Fick draufgegeben wird, wer wo spielt und mit wem. Also Paradebeispiel ist auch ein Club hier in Thüringen. Ich will keine Namen nennen, weil das halt wieder schwierig wird. Aber es gibt hier halt einen Club in Thüringen, der macht, also nennt das Frühlingsfest der Eumusik. Und wenn du da rauf guckst, ist das Line-Up im Endeffekt einfach nur Braunzone durch und durch. Mhm. Also da spielen Bands, die halt vor ein paar Jahren noch unpolitisch waren, als das noch cool war, unpolitisch zu sein, aber im Endeffekt auch unpolitisch nur als Ausrede gesehen haben, um mit Faschos auftreten zu können. Und ich muss mir das nicht antun, auch bei alten Punk-Legenden wie Misfits oder so, dass dann zum Beispiel der fucking Danzig oder Doyle, dass die sich dann hinstellen und Merch mit schwarzer Sonne drauf verkaufen und dann sich hinstellen und so, oh, wir wussten gar nicht, was das ist. Mhm. Ja klar, weil es in den 80ern keine Nazi-Symbolik gab, du Penner. Halt dein Maul. Das ist ätzend. Aber ich denke, ich hoffe einfach, dass die Skinhead-Szene da stabil ist.
Hm. Hast du da vielleicht noch einen guten Song zu dem Thema? Also was ist so ein geiler Szene-Song, sag ich mal?
Ein geiler Szene-Song. da ich es gerade von Gewohnheitsringern hatte und das meiner Meinung nach die beste deutsche Oi-Band ist. Tja, hören wir jetzt den Gassenhauer Schlägerei oder wollt ihr was richtig Krasses hören, wo man Bock kriegt mitzumachen, oder wollt ihr was hören mit Sozialkritik, wo man mal hört, wie intelligent Oi sein kann?
Boah, da stellst du uns aber vor eine schwere Wahl. Lass es mit Sozialkritik nehmen.
Dann die letzten, bitte.
Die letzten von den
Sozialkritikern, die geheißen Gewohnheitstrinker. Und übrigens, warte, bevor du es abspielst, Gewohnheitstrinker spielen in Erfurt im Juni. Und da müssen ich selber heule, weil ich kann nicht hin, aus Gründen. Und das macht aber auch einer der besten Leute, die ich je kennengelernt habe, der veranstaltet das. Und spielen The Bad Terms aus Amerika mit und Mark Lücke Terrorzelle übrigens auch. Und das ist ein riesen, riesen Ding. Und geht da einfach hin und supportet das.
Die Gewohnheitstrinker mit dem Song Die Letzten bei Handmade, das Musikmagazin für die Thüringer Musikszene. Diese Woche zu Gast die Eumacher Klassik, das ist eine Veranstaltungsreihe im Kasseturm Weimar. Zu Gast ist Ben und Ben, am 21. März findet das Jubiläumskonzert deiner Veranstaltungsreihe statt. Und da würde mich interessieren, du hast gerade schon vom Flyer vorgelesen, da hast du schon verschiedene Messages, politische Messages draufstehen gegen Rassismus, Sexismus, Faschismus. Aber um es vielleicht nochmal konkret zu machen, welche Policy fahrt ihr denn auf dem Konzert? Wie setzt du denn die Labels, die du auf dem Flyer stehen hast, tatsächlich um?
Tatsächlich habe ich bei größeren Veranstaltungen, wie zum Beispiel auch dem Scheiß-Hitze Open Air, haben wir immer ein Awareness-Team. Bei der Eumacher Klassik achten wir eher so als Crew drauf. Also ich habe vier gute Freunde, die das mitmachen. Warte mal. Ja, vier. Nicht, dass ich jemanden vergesse. Und die Policy tatsächlich ist für Skinhead-Konzerte auch relativ untypisch, dass ich zum Beispiel auch vor Jahren entschieden habe, es wird bei mir gibt es keinen Oberkörper frei. Es gibt viele, die sagen, das gehört dazu. Verstehe ich. Zum gewissen Teil, nur ich habe halt irgendwann den Aspekt gesehen, wenn du willst, dass junge Leute nachkommen, gerade in einer Studierendenstadt wie Weimar, geh einfach mit der Zeit. Ich selber fand oberkörperfrei sein auch schon immer relativ unsexy, das ist das falsche Wortwahl, aber unschön. Und deswegen habe ich einfach gesagt, wir machen das nicht. Und das andere ist, alles was Grauzone und so angeht, wird halt bei mir dann konsequent verwiesen. Also wir hatten einen Vorfall bei The Runnings im November vor 2 Jahren. Da kam einer in einer kompletten Thorsteiner-Montur, haben mich Leute drauf angesprochen und da habe ich halt auch gesagt, pass auf, trink dein Bier schnell aus und dann verpisst du dich bitte, weil es mein Konzert und das kannst du vergessen. Weil mir muss mittlerweile keiner mehr kommen mit, ich weiß nicht, was Thorsteiner ist. Trotzdem bin ich der Meinung, ein Awareness-Team ist nicht dafür da, Verbote auszuhängen, sondern einfach ein Auge auf Leute zu haben, weil ich finde, es ist halt wichtig, wenn du als junge Frau vor allem in eine Szene kommst, die extrem maskulin bestimmt ist, wie die Skinhead-Szene nun mal ist, dass du auch eine Möglichkeit hast, dich sicher zu fühlen. Und das Problem ist, dass die meisten Leute, die ich kenne, und auch viele, die Kritiker sind, sagen so, ja, das hat uns nie betroffen. Ja, wenn es dich nie betroffen hat, bist du auch nicht die Zielgruppe. Sondern die Zielgruppe sind halt wirklich die Arschlöcher, die bei Facebook sagen, was, ich darf mein T-Shirt nicht ausziehen, dann komme ich nicht. Ja gut, okay, dann hat das Awareness-Konzept geholfen. Trotzdem möchte ich auch sagen, es muss nicht immer verteufelt werden. Also ich würde jetzt nicht sofort hingehen, jemanden rausschmeißen, der sein T-Shirt auszieht, sondern ich gucke mir dann an, wie Leute sich benehmen. Wir haben das hier in Erfurt im IAZ vor ein paar Monaten mal erlebt. Man kann mit den Leuten reden und man kann auch sagen, T-Shirt an. Wenn sich die Leute aber scheiße benehmen und zum Beispiel im Pogo Leuten an den Hals greifen, dann gibt es die Option rausfliegen oder auf die Fresse kriegen.
Und du hast es schon vielfach angesprochen, das Scheiß-Hitze-Open-Air, also ein Tages-Open-Air, was du selbst organisiert hast auch, das gab es die letzten 2-3 Jahre. Wie sieht es dieses Jahr 2026 damit aus?
Leider beschissen. Wir mussten es absagen. Mehrere Gründe. Ich versuche mich kurz zu fassen, weil die Zeit rast. Der Hauptgrund war der AfD-Parteitag, der am selben Wochenende ist und am selben Tag. Und wir niemals wollen, dass sich Leute zwischen Antifaschismus und auf antifaschistische Konzerte zu gehen entscheiden müssen. Dann Sicherheitsaspekt, weil ich gehe davon aus, dass hier an dieser Nacht auch Faschos hier durch die Stadt rennen und einfach auf Leute lauern. Es werden keine Öffis fahren. Alles so Logistik-Scheiße, die an so Konzertveranstaltungen mit dranhängt. Und ein wichtiger Grund war auch, Gagenvorstellungen von Bands und fehlender Support von manchen Seiten. Und es gibt Bands, die leben halt wirklich den Punkrock noch. Die kommen für Spritkohle oder für eben, also wo du weißt, das Geld reicht gerade so, damit die ein gutes Wochenende haben. Und es gibt Bands, die sagen, ja, es ist ein Samstag, da brauchen wir 600 Euro. Ja, aber wenn die Band halt, wenn du 20 Euro Eintritt nimmst und du weißt, die Band zieht vielleicht 2 Leute, weil du 2 Leuten auf den Sack gegangen bist, weil du der einzige Mensch bist, der die Band kennt, dann fehlen immer noch 28, um pari zu werden mit der Gage. Und Punkrock sollte kein Business sein. Und es sollte auch nicht so sein, dass jede Band für eine Packung Toastbrot und einen Kasten Sterni kommt. Wir werden alle älter und wir vertragen das alle nicht mehr. Aber es muss dahin gehen, dass Bands wieder faire Vorstellungen haben. Weil jede Band hat so eine Vorstellung, oder viele Bands haben eine Vorstellung, wir sind die nächsten Leukämie, wir machen die nächste Europatour mit Berliner Weiße und Oxo und wir spielen vor 10.000 Leuten. Tut ihr nicht. Ihr seid super, ihr seid geil, ihr seid alle cool. Aber seid fair zu Veranstaltern. Weil auch wenn es mir vielleicht weniger wehtut als anderen Leuten, aber draufzahlen ist immer scheiße. Und das ist leider Gottes das, was uns das Genick gebrochen hat.
An der Stelle auch gerne nochmal der Aufruf, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt Konzerte, Veranstaltungen in der Szene supporten, das könnt ihr am besten auch mit Vorverkaufstickets machen, gell? Ben, du kannst ein Lied von singen.
Ja, Vorverkauf ist wichtig, weil es gibt Sicherheit. Und ich würde am Ende einfach noch ein Lied hören wollen. Ich mache jetzt noch einen Shoutout, wenn das okay ist und ihr keine Fragen mehr habt. Unterstützt bitte kleine Booker. Also unterstützt Bombazza Entertainment, unterstützt Greenheart Booking, unterstützt Basement Culture in Jena, unterstützt die besetzten Häuser in Ilmenau, unterstützt die coolen Leute, die es in Gotha noch gibt, unterstützt die coolen Leute, die es in Eisenach noch gibt, die sich in der Fascho-Hochburg halten, unterstützt einfach kleine Konzerte. Es muss nicht immer die fucking Broilers sein oder die Ärzte oder Clueso oder leck mich am Arsch. Geht zu kleinen Konzerten. Rechnet mal gegen, wie viele kleine Konzerte man für 10 Euro Eintritt mitnehmen kann, wenn man 200 Euro für ein Ticket bezahlt. Danke.
Ja, und bitte unterstützt nächste Woche am 21.03. die Olmacher Klassik in Weimar, denn da könnt ihr Marktlücke Terrorzelle hören, dann Roadblocks und Fatal Blow. Ja, und das war Handmade für diese Woche. Es ist schon wieder die Zeit rum. Ich würde sagen, wir spielen noch einen letzten Song.
Ganz genau. Danke fürs Einschalten.
Spielen wir noch Schlägerei. Das ist ein schöner Schlusssong.
Genau. Danke Ben fürs Kommen. Danke Micha fürs Mitmoderieren. Mein Name ist Emily. Wir hören uns bald wieder. Handmade gibt's jede Woche. Schaltet rein für regionale Musik. Und hier kommt noch Schlägerei von
Gewohnheitstrinkern.
Ciao.
Stressig und auch frei weg genug. Wer will